Guten Morgen, ihr Lieben. Wie jetzt gerade schon mehrfach erwähnt wurde, für die mich nicht kennen, ich bin Tobias. Wäre es nicht schön, mal morgens aufzuwachen, die Zeitung in die Hand zu nehmen und festzustellen, es ist nichts Schlimmes passiert? Ne? Frank hatte das vorhin schon so ein bisschen gesagt am Anfang des Gottesdienstes, dass wir in einer Zeit leben, wo gefühlt immer alles irgendwie im Wanken ist. Und ne, wir haben Ukraine nach wie vor, wir haben die ganze Geschichte mit der Klimakrise, heute ist Wahl, für die Leute, die es vergessen haben. Und es ist so viel, was passiert, was um uns her los ist. Und dann lesen wir so einen Text wie Psalm 46, wo beschrieben wird, wie jemand einfach in Gott ruhen kann und sagen kann, dass ich kurz den Vers, den ich schön finde, deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen. Ja, so ganz so extrem haben wir es noch nicht, aber ganz ehrlich, ich begegne nicht vielen Leuten, die in solcher Situation, wie hier beschrieben wird, oder in einer Situation, in der wir uns im Leben gerade befinden, tatsächlich ruhig sein können und sagen können, ja, ich bin entspannt in dem allem, was passiert. Oder geht es irgendjemandem von euch so? Nee? Gut. Es hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ja. Und trotzdem haben wir diese Verheißung hier von Gott. Ja? Und das ist, ehrlich gesagt, also ich kenne es von mir, ich kenne es von den Leuten, mit denen ich mich bisher über solche Themen unterhalten habe. Wir wünschen uns das ja eigentlich, dass wir in Frieden leben können. Ne? Denn dass wir auch mal leben können, ohne dass immer nur von außen Sachen auf uns zukommen, auf die wir irgendwie reagieren müssen. Und wir sind immer in so einem Überlebensmodus. Wir haben gerade kleine Kinder. Da ist man sozusagen natürlich in so einem Überlebensmodus. Oder ein kleines Kind, die anderen beiden sind groß. Aber so richtig ändern tut sich das ja nicht. Also ich meine, wir haben das auf Arbeit auch und so weiter. Das ist immer alles, immer nur noch so ein Reagieren geworden ist. Ja? Und da schreiben die Söhne Korachs oder die Nachkommen Korachs, ja, schreiben dieses Lied und sagen, wir ruhen in Gott, wir dürfen in Gott ruhen. Es gibt ein bisschen geguckt sozusagen, was man noch so über diesen Text sagen kann, bin über eine Stelle gestolpert, die ein bisschen wie so eine Parallelstelle funktioniert. Ja? Und die würde ich euch gerne vorlesen, die ist ein bisschen drastischer und ist in den kleinen Propheten. Die kleinen Propheten sind diese 12 sehr kurzen Bücher, die am Ende des Alten Testaments sind. Jetzt muss ich selber kurz im Kopf die Namen einmal durchgeben, damit ich sah, ist er. Nahum. Ja? Wer von euch wusste, dass es ein Buch Nahum in der Bibel gibt? Gut. Oh doch, sehr schön. Sehr gut. Ne? Und Nahum 1 fängt im Prinzip mit dem gleichen Bild an. Der beschreibt die gleiche Situation. Ja? Da haben wir ab Vers 2, der Herr ist ein eifersüchtiger und rächender Gott. Er ist ein wahrer Rächer und ein zorniger König. Er rächt sich an seinen Gegnern und zürnt seinen Feinden. Der Herr ist geduldig und seine Macht gewaltig, doch er lässt keineswegs ungestraft. Er geht seinen Weg in Sturm und Gewitter und die Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Er droht dem Meer und legt es trocken und auch alle Flüsse lässt er versiegen. Dann verdorren Baschan und Karmel und die Blüten auf dem Libanon verwelken. Er erschüttert die Berge und lässt die Hügel schmelzen. Die Erde erhebt sich vor seinem Angesicht, ebenso das Festland mit allen, die darauf wohnen. Wer kann seinem Zornausbruch standhalten? Wer kann von seinem brennenden Ärger bestehen? Sein Zorn breitet sich aus wie Feuer und die Felsen zerspringen vor ihm. Der Herr ist gütig. In schweren Zeiten ist er eine feste Zuflucht und er kennt alle, die bei ihm Schutz suchen. Die aber, die sich gegen ihn auflehnen, wird er mit einer großen Flut vernichten. Er wird sie ins Dunkel schicken. Ne? Das ist eine deutlich dramatischere Version als das Psalmlied. Das Psalmlied klingt netter, weil das so ein bisschen von dieser Perspektive des Beschützten aus ist. Und die Stelle hier in Nahum ist ein bisschen aus der Perspektive des Sturms, der draußen tobt. Aber wir haben trotzdem dieses Bild im Psalm, wo es steht, die Berge werden ins Meer geworfen werden und alles wird zerstört werden. Und Nahum greift das hier auf, dieses Bild, und spinnt das ein bisschen weiter und erklärt, was da passiert. Und sagt, Gott ist zornig, Gott macht das. Wir haben in dem Psalm 46, kommt dreimal, das kam in der Übersetzung nicht ganz so schön rüber, aber es gibt gibt dreimal denselben Vers. Und zwar, dass der mächtige Gott, kannst du ganz kurz den Text anwerfen, dann muss ich ihn mir nämlich nicht raussuchen. Zweite Folie. Der unterste, ne? Der allmächtige Herr ist bei uns, der Gott Israels ist unser Schutz. Dieser Satz kommt dreimal vor. Und jetzt muss man ganz kurz, so schön diese Übersetzung zu lesen ist, sie hat einen kleinen Nachteil, dieser Satz ist nicht ganz richtig. Denn das, was hier als übersetzt wurde mit der allmächtige Herr, da steht der Herr der Heerscharen. Ja? Also der Herr, der die Armee des Himmels befehligt. Und hier klingt es ein bisschen an, bei Nahum wurde es ein bisschen deutlicher, der Friede, den Gott schafft, den schafft er, weil er der Stärkere ist. Ja? Das ist nicht dieses Bild, was mir zumindest manchmal begegnet, ist, dass Gott irgendwie reinkommt und dann so ganz liebevoll und dann werden alle ganz ruhig und friedlich, ne? Und alle mögen sich und fallen sich weinend in die Arme. Auch, ne? Aber das, was im Hintergrund passiert, ist, dass Gott einfach so mächtig ist, dass er den Frieden bringen kann, indem er den Krieg beendet, als die überlegenere Macht sozusagen. Ja? Und ehrlich gesagt, so schön die Vorstellung ist, für mich persönlich nicht unbedingt, dass alle, also dass die Welt zugrunde geht, das ist nicht so eine schöne Vorstellung, aber die Vorstellung zu wissen, ich muss mich um nichts kümmern, ich kann ruhig werden in Gott und kann in Gott Frieden finden. So schön diese Vorstellung ist, ein kleines Problem habe ich damit. Nämlich das Problem, dass wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, ich mir eingestehen muss, dass ich auch zu den Leuten gehöre, die Waffen in der Hand halten und die Kriege führen. Ja? Denn wir neigen als Menschen dazu, dass wir uns selbst verteidigen. Wir neigen als Mensch dazu, uns zu beschützen und unsere eigenen Rechte durchzusetzen. Und das sind so typische Sachen für den Selbstschutz, ist, sich zurückzuziehen, Menschen nicht mehr an sich ranzulassen, eine Mauer um sich zu bauen und ein bisschen innerlich zu verhärten, um sicherzustellen, dass was von da draußen auf mich zukommt, das, was hier ganz drinnen ist, nicht trifft und ich beschützt bleibe. Und gleichzeitig neigen wir auch alle dazu, ab und zu mal das Schwert in die Hand zu nehmen. Wir machen das nicht wirklich, ja? Denn ich meine, wer von uns hat ein Schwert zu Hause? Aber dafür zu sorgen, dass wir unser Recht kriegen. Ne? Indem wir andere, sagen wir mal, schlecht behandeln. Ne? Und das fängt im Kleinen an. Ich war auf dem Weg hierher. Und ich muss die Finkensteinallee langfahren. Die Finkensteinallee zeichnet sich dadurch aus, dass sie mittlerweile unter der Woche 30 ist. Die Straße wirkt immer sowieso so, als müsste sie 30 sein. Und jeder, der da mit 50 lang brettert, fragt sich, ob das überhaupt gesund ist, was man da gerade tut, weil die relativ eng ist und so. Aber am Wochenende ist da nicht 30. Das hat aber der zwei Autos vor mir nicht mitgekriegt. Ja. Und ich war nicht spät dran, das war mein Vorteil. Deswegen konnte ich da einigermaßen entspannt hinter dem herfahren und wusste, okay, die Straße endet irgendwann, dann wird es zweispurig, dann kann ich ihn überholen. Zum Beispiel dieses Gefühl zu haben, eigentlich weiß ich bin ein bisschen zu spät losgekommen und alle anderen müssten doch eigentlich wissen, dass ich dringend durch muss und jetzt stellen die sich so an. Ja? Vermutlich geht es nur mir so, aber Und im Grunde genommen ist es schon, das sind schon diese kleinen Schritte, wo ich anfange, Leuten eine Schuld aufzuhalsen, die eigentlich bei mir selbst ist. Ne? Denn ich hatte meinen Zeitplan morgens nicht unter Kontrolle, bin deshalb etwas spät losgekommen. Und hätte das wahrscheinlich besser planen können. Vor allen Dingen, weil ich den Berliner Verkehr kenne, das ist jetzt nicht irgendwie eine Überraschung gewesen oder sowas. Ne? Und, aber es geht viel weiter. Wenn, ne, jedes Mal, wenn wir uns in Situationen wiederfinden, wo wir versuchen, irgendwie unseren Vorteil rauszuholen, wo wir versuchen, und das läuft halt eigentlich immer auf Kosten anderer Leute. Ne? Und das sind so für mich zumindest Situationen, wo ich immer wieder ein bisschen im übertragenen Sinne, wenn ich mal einen Moment der Ruhe habe und drüber nachdenken kann, mich angucke und feststelle, warum habe ich eigentlich ein Schwert und ein Schild in der Hand? Warum versuche ich mich eigentlich selber vor dem Sturm da draußen zu schützen und warum versuche ich eigentlich selber meine eigene Macht durchzusetzen, die nicht sonderlich groß ist? Aber, ne? Und in dem Ganzen spricht Gott und sagt, eigentlich würde ich diese Rolle gerne übernehmen. Ich wäre gerne dein Schutz und dein Schild. Ne? Das ist genau dieser Vers, der da dreimal wiederholt wird. Ich bin der Herr der Herrscher. Ich bin derjenige, der die Macht hat. Ich bin derjenige, der deine Bedürfnisse und deine Rechte wirklich durchsetzen kann. Und gleichzeitig bin ich dein Schild. Bin ich der dich beschützt und der dich hält. Ne? Nahum spricht es ein bisschen an, indem er sagt, warum Gott zornig ist. Ja? Gott ist zornig gegen die Leute, die gegen ihn sind. Ja? Im Psalm sind es die Leute, die Waffen in die Hand nehmen und die Krieg führen. Und das ist, aber eigentlich sind wir das alle irgendwie. Ja? Auf unterschiedliche Art, auf unterschiedliche Stärke und in unterschiedlichen Situationen. Aber wir finden uns immer wieder, also ich zumindest, in Situationen wieder, wo ich gegen andere bin, wo ich für Streit sorge, das klingt total schlimm, wenn ich das so laut sage, aber im Grunde genommen, wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, ist es so. Ja? Ich versuche meine eigenen Sachen durchzusetzen, ich versuche mein eigenes Zeug zu machen und dadurch komme ich in diese Position, dass ich eigentlich als Feind Gottes auftrete, ja, der Frieden möchte, der uns so unendlich liebt, dass er es gut mit uns meint, dass er es gut mit uns mag. Und er mag auch tatsächlich den Mann zwei Autos vor mir im Auto, der zu langsam fährt und liebt den auch unendlich. Ja, und trotzdem bin ich da immer, ja. Und das heißt, der Zorn, den Nahum beschreibt, den Gott da hat, richtet sich auch in einer gewissen Weise gegen uns, weil wir genauso von Gott wegbleiben, weil wir genauso versuchen, unser eigenes Ding zu machen. Ja? Und das ist ein Spannungsfeld, was wir irgendwie auflösen müssen. Ja? Auf der einen Seite hat Gott berechtigt sauer darauf, wenn seine Schöpfung misshandelt wird, wenn seine Geschöpfe, wenn wir als Menschen uns gegenseitig misshandeln. Ne? Und trotzdem liebt er uns so sehr, dass er möchte, dass wir zu ihm kommen. Und da kommt Ostern ins Spiel. Ne? Wir gehen jetzt auf Ostern zu. Und das ist genau, Ostern ist genau der Tag, an dem wir feiern, dass Gott dieses Spannungsfeld aufgelöst hat. Für uns. Weil gesagt hat, der Zorn, ich kann nicht einfach den Zorn fallen lassen. Ne? Und ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind, wir wollen das auch nicht. Wir wollen nicht in einer Welt leben, wo einfach jedem einfach gesagt wird, nee, okay, ist okay, was du gemacht hast, ist nicht schlimm. Ja, das lassen wir einfach mal unter den Tisch fallen. Ja? Sondern wir wollen in einer Welt leben, wenn Böses passiert, das auch adressiert wird vernünftig. Und gleichzeitig wollen wir in einer Welt leben, wo, wenn wir Böses tun, wir trotzdem Vergebung empfangen können. Denn eigentlich möchten wir nicht, dass das Böse immer beim anderen adressiert wird, nicht so sehr bei uns selbst. Und in diese Situation kommt Jesus. Und löst es insofern auf, dieses Spannungsfeld, auf das, als dass er sagen kann, es muss Konsequenzen für Böses geben. Es muss sie geben. Aber es muss nicht die Menschen treffen. Sondern Gott sagt, mein Zorn ist da, mein Zorn ist berechtigt. Ne? Und Nahum hat das geschehen, jetzt habe ich schon wieder verblättert. Naja, Nahum beschreibt es, dass Gott keinen unbestraft lassen wird. Er wird keine Sünde, kein Böses unbestraft lassen wird. Und genau das ist, was Gott tut. Gott lässt es nicht ungestraft. Aber Gott hat sich dafür entschieden, das nicht uns treffen zu lassen. Sondern Gott hat dafür sich entschieden, sich selbst zu treffen. Ne? Und sich in dieses Spannungsfeld zu stellen und zu sagen, auf der einen Seite ist Zorn da, auf der einen Seite muss es Konsequenzen geben für das Böse, was es gegeben hat. Auf der anderen Seite liebe ich meine Schöpfung aber so sehr, dass ich sie gerne bei mir haben möchte. Und deshalb lasse ich diesen ganzen Zorn auf meinen Sohn niederschmettern. Damit dann das getan ist, damit dann Freiheit besteht, um Frieden zu schaffen. Ja? Und das ist die Situation, in der wir jetzt stehen. Wir sind historisch, ne, die beiden Stellen, die ich vorgelesen habe, sind beide aus dem Alten Testament, die sind beide historisch vor Ostern. Und trotzdem beinhalten sie bereits dieses Wissen zu sagen, wer sich in Gott birgt, der ist wirklich beschützt. Wir sehen auf das Ganze aus einer Perspektive aus der Zukunft sozusagen, ne? Weil wir wissen, was Ostern passiert ist, was Gott getan hat, damit das Wirklichkeit werden kann, was die Psalmisten schreiben und was Nahum geschrieben hat. Und wo wir wirklich uns an Gott ranhängen dürfen und sagen dürfen, das wollen wir. Wir wollen diesen Frieden. Wir wollen, dass du Frieden für mich schaffst, für uns schaffst in dieser Welt, in der wir uns befinden, die tatsächlich sehr wenig Frieden erlebt zurzeit. Oder generell, leider ist das so eine Menschheitsgeschichte mit dem mangelnden Frieden. Aber wir sehen auch, das hat auch damit zu tun, wer das Sagen hat. Ja, denn das ist das Angebot, was Gott macht. Gott sagt, ich kann euch diesen Frieden geben, aber der Frieden ist bei mir. Ne? In der Mitte vom Psalm haben wir die Stelle, wo die Stadt Gottes beschrieben wird und wo gesagt wird, in der Stadt Gottes ist Frieden. Jetzt schlage ich es trotzdem auf. Ne? Gott selbst wohnt in dieser Stadt, deshalb ist sie uneinnehmbar. Gott wird sie zu jedem einzelnen Tag aufs Neue beschützen. Das ist die Einladung an uns, die wir haben, in die Stadt Gottes zu kommen, in diesen Frieden Gottes zu kommen. Ne? Aber was die Aufforderung ist, die in dem Ganzen mit drinsteht, dass wir unsere Waffen am Tor abgeben. Ne? Und wir sind von Gott durch den Tod Jesu in die Lage versetzt, dass wir zu ihm kommen können und dass wir in ihm Frieden haben können, dass wir in ihm Frieden finden können. Aber Gott sagt ganz klar, zu meinen Konditionen. Ja? Ich bin derjenige, der das Sagen hat und eure Waffen und eure Schilde. Zum einen braucht ihr die nicht mehr. Ja? Er ist der Herr der Herrscher. Er ist derjenige, der alle Macht hat in Himmel und auf Erden. Und er ist derjenige, der Schutz Israels. Ja, er ist unser Schutz, er ist unser Schild. Ja, und deshalb lasst uns zu Gott kommen und lasst uns unsere kleinen, ungefährlichen Waffen und unser unnötigen Schutz, den wir versuchen aufzubauen, bei ihm abgeben. Und dass wir ja, erleben können, wie wir tatsächlich wahren Frieden in ihm finden, in einer Welt, die alles andere als friedlich ist. Danke, Papa, dass du uns deinen Frieden schenkst. Dass der Friede höher ist als alles, was wir uns vorstellen können, alles, was wir denken können, alles, was wir wissen können. Und dass du uns Schutz schenkst, dass du unsere Herzen bewahrst, dass du uns beschützt vor allem bösen Einflüssen. Ja, und dass wir in dir wirklich zur Ruhe kommen können und erleben können, dass du Gott bist. Und dass wir das nicht versuchen müssen zu sein, sondern dass wir wirklich in dir Frieden finden können. Amen.